NDR Info. Echo des Tages.
Die französische Finanzministerin Christine Lagarde will Chefin des Internationalen Währungsfonds werden. Top-Thema des Tages und Stoff für unseren Kommentar. Außerdem Neues von EHEC, dem Keim, der nicht zu stoppen ist. Ein weiterer deutscher Soldat stirbt in Afghanistan. US-Präsident Obama in Großbritannien. Schluss mit der Asche, der Vulkan hat aufgegeben. Dies und mehr bis 19 Uhr im Echo des Tages. Mein Name ist Jürgen Hanefeld, guten Abend. Mit Vorschusslorbeer aus ganz Europa bedacht, hat Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde heute ihre Kandidatur für die Nachfolge von Dominique Strauss-Kahn angemeldet. Über die Frau und ihre Chancen an der Spitze der mächtigen Finanzagentur berichtet aus Paris Anne-Christine Heckmann.
Gut gelaunt und zugleich entschlossen trat Christine Lagarde am Mittag vor die Presse. In einer kurzen Erklärung kündigte die französische Wirtschafts- und Finanzministerin das an, was alle erwartet hatten, ihre Kandidatur für den IWF-Chefsessel. Lagarde, die nach dem Rücktritt von Dominique Strauss-Kahn als große Favoritin für den Posten in Washington gehandelt wurde, betonte ihren Respekt vor der Aufgabe.
C'est un immense défi que j'aborde avec beaucoup d'humilité et en souhaitant recueillir le plus large consensus.
Es ist eine riesige Herausforderung, die ich mit viel Demut angehe, sagte die 55-jährige Juristin. Sie wünsche sich nun eine möglichst breite Zustimmung für ihre Kandidatur. Die konservative Politikerin, die seit 2007 im Amt ist, genießt in Frankreich einen exzellenten Ruf. Sie gilt als die populärste Ministerin im Kabinett. Dementsprechend groß ist die Zustimmung für ihre Kandidatur, sogar bei der politischen Opposition in Frankreich. Sozialistenchefin Martine Aubry.
Madame Lagarde, au-delà des divergences que l'on peut avoir, je pense.
Frau Lagarde ist unabhängig von den Meinungsunterschieden, die wir haben können, eine respektable Frau. Und wenn Europa diesen Posten haben kann und wenn eine Französin ihn bekommen könnte, wäre das eine sehr gute Sache. Für Frankreich, aber auch für Europa.
Pour notre pays, pour l'Europe.
Lagarde, die sich während der Krise einen Namen als einfühlsame und zugleich durchsetzungsstarke Politikerin gemacht hatte, genießt die Unterstützung aus Berlin. Auch wenn sie in der Vergangenheit die deutsche Exportpolitik kritisiert hatte, verbindet sie ein gutes Verhältnis mit Bundesfinanzminister Schäuble. Auch Kanzlerin Merkel hat bereits Zustimmung für ihre Kandidatur signalisiert. In den letzten Tagen hatten auch die Regierungen in Rom, London und Dublin angekündigt, Lagarde zu unterstützen. Diese betonte in Paris ihr sehr wichtig, über die europäischen Grenzen hinaus für ihre Kandidatur zu werben. Auch bei den Schwellenländern, die einer weiteren europäischen Kandidatur skeptisch gegenüberstehen. Ich bin nicht die Kandidatin der Eurogruppe, nicht die Europas, noch nicht mal die französische Kandidatin. Ich habe bestimmte Unterstützungsbekundungen erhalten. Davon kommen aber auch welche von außerhalb Europas. Die französische Ministerin, die lange Zeit in den USA gelebt hat und perfekt Englisch spricht, lobte die Arbeit ihres Vorgängers. Strauss-Kahn habe den Internationalen Währungsfonds reformiert. Diese Reformen müssten weitergeführt werden. Lagardes Chancen auf den Posten stehen nicht schlecht, wäre da nicht ein mögliches Ermittlungsverfahren in Frankreich. Der Gerichtshof der Republik erwägt, sie wegen Amtsmissbrauchs anzuklagen. Lagarde soll staatliche Entschädigungszahlungen an einen Skandalunternehmer in dessen Sinne beeinflusst haben. Ob es wirklich zu einem Verfahren kommt, ist noch unklar. Das Gericht will sich bis Mitte Juni äußern.
Anne-Christine Heckmann aus Paris. Am Sitz des IWF in Washington äußert man sich naturgemäß nicht über die Kandidatin aus Paris, aber man munkelt. Anna Engelke hat gelauscht.
US-Finanzminister Timothy Geithner hat noch nicht gesagt, ob seine Regierung die Kandidatur von Frankreichs Finanzministerin Christine Lagarde unterstützt. Sowohl Lagarde als auch der mexikanische Kandidat für den IWF-Chefposten Agustin Carstens bezeichnete der US-Finanzminister heute als glaubwürdige Vorschläge. Geithner befürwortet einen offenen Prozess, in dem alle Beteiligten, auch die Schwellenländer, ein faires Mitspracherecht haben. Die US-Regierung wolle den Kandidaten unterstützen, der den breitesten Rückhalt im IWF bekomme, so Geithner. Aus europäischen IWF-Kreisen hieß es dazu, es könnte klappen, dass die USA für die europäische Kandidatin Lagarde stimmten. Das ist auch nötig, denn ohne die US-Unterstützung würde es eng. Die Europäer verfügen im IWF-Direktorium über insgesamt 34% der Stimmen. Zusammen mit den 16% der USA kämen sie auf genau 50%. Die für die einfache Mehrheit nötige zusätzliche eine Stimme werde man dann auch noch erhalten, zeigten sich europäische IWF-Insider zuversichtlich. Sie erinnern daran, dass die USA im nächsten Jahr wiederum auf die Unterstützung der Europäer angewiesen sind, und zwar wenn es um die Neubesetzung des Chefpostens bei der Weltbank geht. Dieser Posten ist bisher immer traditionell von den Amerikanern besetzt worden. Aus europäischen IWF-Kreisen heißt es mit Blick auf die anstehende Entscheidung bei der Weltbank, die US-Regierung habe sicherlich kein Interesse daran, die Europäer zu verprellen. Unabhängig von diesen taktischen Fragen genießt die europäische Kandidatin für die IWF-Spitze, Christine Lagarde, in den USA aber auch einen exzellenten Ruf. Die Französin war 20 Jahre lang bei einer der weltgrößten Anwaltskanzleien in Chicago, 5 Jahre davon als Chefin. Sie spricht ausgezeichnet Englisch, gilt nicht nur als kompetent und klug, sondern auch als schlagfertig und witzig.
Aus Washington war das Anna Engelke. Eine Frauenhand greift nach dem IWF. Unter dieser krawalligen Schlagzeile verbreitete ausgerechnet die französische Nachrichtenagentur AFP die Meldung über die Kandidatur von Frau Lagarde. Möge der Kandidatin mehr Glück beschieden sein als dem Verfasser dieser Überschrift. Der Kommentar zum Thema von Johannes Duchow.
Erst einmal vorweggeschickt, Frankreich hat mit Christine Lagarde eine optimale Kandidatin für den IWF-Job. Die 1,80 Meter große Frau gehört zu den Ruhepolen der hektischen Sarkozy-Regierung. Sie kommt aus der Praxis, besticht durch Fachwissen und kann sich schnell und präzise in alle Dossiers einarbeiten. Kein Wunder, dass sie von der Financial Times zur besten Krisenfinanzministerin der Eurozone gewählt worden ist. Das Magazin Forbes hat ihre heutige Rolle als Chefin der G20 und G8-Finanzminister vorweggenommen, als die Zeitung sie schon 2009 auf Rang 17 der weltweit mächtigsten Frauen sah. Ihr Geschlecht ist ein weiterer Vorteil. Es gibt an der Spitze der Weltorganisation nur 2 Frauen, die UNESCO-Generalsekretärin Irina Bokova und die Leiterin der Weltgesundheitsorganisation Margaret Chan. Sie selbst spielte heute darauf an, als sie auf der Pressekonferenz gefragt wurde, ob sie denn nicht als französische Superministerin für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt zurücktreten müsse. Ihre Antwort war klar, als Frau sei sie multitaskingfähig und könne Prioritäten setzen. Sie bräuchte heute nicht zurückzutreten. Doch was bedeutet die Französin für den Internationalen Währungsfonds? Inhaltlich ein Weiter-so wie bisher, also wie unter dem bisherigen Chef Dominique Strauss-Kahn. Da spielt es keine Rolle, ob der eine Sozialist ist und die andere der konservativen Partei UMP angehört. Beide stehen, und das hat Christine Lagarde heute noch einmal bestätigt, für einen sozialen Rahmen, wenn Länder gezwungen werden, ihren Staatshaushalt zu sanieren und zu schrumpfen. Der IWF stand für hohe Brotpreise, unbezahlbare Ärzte und Krankenhäuser und Privatisierung der Grundversorgung in vielen Ländern des Südens. Das hat sich in den letzten Jahren geändert und entspricht seit Dominique Strauss-Kahn auch der offiziellen Politik der Organisation. Es ist ein grundfranzösisches Konzept, für das der geschasste Direktor und die Kandidatin für seine Nachfolge stehen. Als Leiterin einer gigantischen US-Anwaltskanzlei wurde Lagarde nachgesagt, sie sei erzliberal. Doch wahrscheinlich hat der Job ihr eher die Fertigkeit gebracht, einen Riesenapparat mit 4.600 Mitarbeitern weltweit erfolgreich zu steuern. Diese Arbeit dürfte sie auch vorsichtig gemacht haben. Vor der internationalen Presse hat sie heute nicht unüberlegt ihren Hut in den IWF-Ring geworfen. Sie wird genug Unterstützer unter den 187 Mitgliedern gesammelt haben, selbst wenn sie heute keine Länder nannte. Die Ambitionen der aufstrebenden Wirtschaftsmächte Argentinien, Brasilien, China oder Indien, einen eigenen Kandidaten durchzusetzen, dürfte deshalb in die Ferne gerückt sein.
Die Meinung unseres Frankreich-Korrespondenten Johannes Duchow. Der EHEC-Erreger grassiert weiter und könnte heute erneut Menschenleben gekostet haben. In Bremerhaven und Niedersachsen starben 2 oder 3 Frauen womöglich an den Folgen dieser Durchfallerkrankung. Aber nichts Genaues weiß man nicht, noch nicht einmal, wo die gefährlichen Keime herkommen. Während die Forscher nach Ursachen und Behandlungsmethoden suchen, sind Händler und Kunden ratlos.
Meine Tochter ist im Kindergarten. Ich denke, hoffentlich isst sie den rohen Kohlrabi heute nicht. Also ja, es ist, ich bin beunruhigt, ja.
Nur Sachen, die gekocht werden, kaufen wir, sonst nichts.
Wir waren jetzt gerade frühstücken und da waren Tomaten und Tomate drauf, das habe ich nicht gegessen. Und ich kaufe im Moment auch nichts auf dem Markt, also kein Gemüse.
Die Verunsicherung ist groß auf den norddeutschen Wochenmärkten. Manche Händler verzeichnen bereits Umsatzeinbußen von bis zu 30%. Die Kunden seien äußerst skeptisch geworden, erzählt ein Gemüseverkäufer.
Die Fragen gehen also immer in die Richtung, wie soll ich das Gemüse behandeln? Soll ich es nur waschen? Soll ich es abkochen? Was kann ich überhaupt essen? Wie soll ich mich verhalten?
Doch er könne ihnen meistens auch nicht mehr sagen, als Rohkost wie Karotten und Kohlrabi sollte vor dem Verzehr gründlich gewaschen oder gekocht werden. Niemand weiß bis jetzt genau, wo die EHEC-Keime herkommen. Die erste Vermutung der Experten, dass die Erreger sich über mit Gülle gedüngte Gemüsepflanzen verbreiten, gilt inzwischen als überholt. Denn dieses Verfahren sei in der Landwirtschaft gar nicht üblich, sagt der Deutsche Bauernverband. Susanne Haggett vom Forschungslabor Medilis vermutet den Ursprung ebenfalls nicht in der Düngung. Auffällig sei auch, mehr als 2/3 der Betroffenen sind Frauen.
Möglicherweise liegt es an den Ernährungsgewohnheiten. Zurzeit steht ja der Salat oder Salatprodukte im Vordergrund. Und das ist natürlich etwas, was jüngere Menschen oder Frauen gerne zu sich nehmen. Und die Frage ist eben auch, welche Rolle vorportionierte Produkte spielen.
Abgepackter Salat könnte also die Quelle der EHEC-Erreger sein. Der wird zwar gewaschen, aber dennoch haben Bakterien dabei genug Zeit, sich zu vermehren. Der Gang zum Gemüsestand auf dem Markt sei also immer noch die bessere Wahl, so Haggett.
Das bedeutet für den Verbraucher, dass er möglichst den Salat, den er zu sich nimmt, selbst kauft als ganzes Stück. Und selbst wäscht. Dann kann er, soweit es möglich ist, sicher sein, dass er nicht sich ansteckt.
Lebensmittel abzukochen bleibt die sicherste Variante, denn der Keim zerfällt bei 70 Grad Celsius, so die Infektologin Haggett. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr verspricht indes rasche Aufklärung, damit sich der Schleier um das Mysterium EHEC endlich lüftet.
Ich bin optimistisch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Robert-Koch-Instituts, die derzeit mit Hochdruck arbeiten, nun bald die Infektionsursache werden eingrenzen können und wir daraus Konsequenzen ziehen können.
Bis es soweit ist, bleibt die Devise besondere Vorsicht im Umgang mit rohen Lebensmitteln, sagt auch Bundesverbraucherschutzministerin Aigner.
Also im Prinzip kann man wirklich die allgemeinen Hygienevorschriften sehr empfehlen und sie gelten sowohl beim Händewaschen als auch natürlich in der Küche. Das ist das Wichtigste.
Elise Landschek über das geheimnisvolle EHEC-Bakterium. In Afghanistan ist erneut ein deutscher Soldat ums Leben gekommen. Dies hat Verteidigungsminister de Maizière am Nachmittag bestätigt. Anja Günther aus Berlin.
Erst am Nachmittag bestätigte das Bundesverteidigungsministerium offiziell den Tod eines 33-jährigen deutschen Soldaten in Nordafghanistan, obwohl der Anschlag bereits gegen 8 Uhr deutscher Zeit verübt worden war. Die Verzögerung entstand, weil es in solchen Fällen üblich ist, zunächst die Angehörigen und dann die Öffentlichkeit zu informieren. Der Soldat war mit seinen Kameraden in der Provinz Kunduz auf Patrouillenfahrt, als 2 improvisierte Sprengsätze explodierten. Verteidigungsminister Thomas de Maizière sprach von einem feigen, anonymen Sprengstoffanschlag.
Dieser Anschlag berührt auch uns alle. Er trifft uns alle ins Herz.
Bei dem Anschlag wurden ein weiterer deutscher Soldat leicht und ein afghanischer Übersetzer mittelschwer verletzt. Sie alle saßen in geschützten Fahrzeugen. Die Wucht der Explosion war aber offenbar so groß, dass der Schutz nicht ausreichte.
Unsere Soldaten sind gewiss gut ausgebildet und gut ausgerüstet. Dennoch kann es keinen 100%igen Schutz geben.
Den Angehörigen des getöteten Soldaten sprach de Maizière sein Mitgefühl aus, ebenso wie Vertreter der Koalitions- und der Oppositionsfraktionen. Alle verurteilten den hinterhältigen Anschlag scharf. Der Bundeswehrverband bekundete in einer Pressemitteilung Trauer und Entsetzen. Der Verbandsvorsitzende Ulrich Kirsch sagte, der tragische Vorfall verdeutliche, dass der Soldatenberuf mit keinem anderen vergleichbar ist. Tod und Verwundung seien ständige Begleiter der Bundeswehrsoldaten im Einsatz.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info oder WDR 5. Es ist 18.44 Uhr, 16 Minuten vor 7. Nach Dublin, die zweite Station auf der Europareise des US-Präsidenten, ist London. Doch auf der Pressekonferenz, die Obama zusammen mit dem britischen Premierminister Cameron am Nachmittag gab, ging es keineswegs um England oder Amerika, sondern um deren gemeinsame Positionen in den arabischen Krisenherden, also um Libyen, Afghanistan und Palästina. Sebastian Hesse berichtet.
Trotz der nicht enden wollenden Freundschaftsbekundungen, einen Gefallen hat Barack Obama dem britischen Regierungschef nicht getan. David Cameron hatte sich erhofft, der US-Präsident möge öffentlich die ebenso rigide wie umstrittene Sparpolitik seiner Regierung unterstützen. Doch Obama vermied die Einmischung in innerbritische Debatten. Jedes Land ist anders, befand Obama. Und jedes Land muss selber entscheiden, wie es sich den Weg wieder freischaufelt aus der tiefsten Rezession seit den 30er Jahren. Cameron blieb nichts, als dem Gast beizupflichten. Ich stimme komplett mit Barack überein, dass jedes Land anders ist und mit anderen Voraussetzungen umgehen muss. Wir jedenfalls mussten nach der Wahl sofort ernst machen mit der Haushaltskonsolidierung. Mehr war nicht zu erfahren zu innenpolitischen Themen, aber dafür wurde große Einigkeit demonstriert bei den großen internationalen Baustellen. Auch was Obamas umstrittenen Versuch eines Neustarts im israelisch-palästinensischen Friedensprozess betrifft. Den unterstützte Cameron demonstrativ.
The Palestinians need to know that we understand their need for dignity and for a Palestinian state using the 67 borders.
Die Palästinenser sollen wissen, dass wir ihr Bedürfnis nach Würde und einem eigenen Staat verstehen. Als Voraussetzung dafür, die Grenzen von 1967 vorzuschlagen, war der richtige Ansatz. Die Israelis lehnen das jedoch ab, mit dem Argument, dass der Grenzverlauf vor der Besetzung des Westjordanlandes nicht zu verteidigen sei. Obama ging darauf nicht mehr ein, aber auf die beiden Streitpunkte Status von Jerusalem sowie Zukunft der palästinensischen Flüchtlinge. Ich glaube, die beiden Probleme können gelöst werden, wenn es die realistische Aussicht auf einen eigenen Palästinenserstaat und ein sicheres Israel gibt. Neben diesem Dauerkonflikt kamen erwartungsgemäß Libyen und Afghanistan zur Sprache. Cameron bat die Öffentlichkeit um Geduld.
President and I agree that we should be turning up the heat in Libya. I believe the pressure is on that regime.
Der Präsident und ich stimmen darin überein, dass der Druck auf Libyen erhöht werden sollte. Dass es eng wird für das Regime, sehen Sie an den Erfolgen der Rebellen. Und so setzte die gemeinsame Pressekonferenz fort, was von Beginn des Staatsbesuches an unermüdlich wiederholt wurde, dass die besondere Beziehung zwischen Großbritannien und den USA nicht nur für beide Länder gut ist, sondern auch für den Rest der Welt.
Aus London, Sebastian Hesse. Dass die Europäische Union über Milliardensummen verfügt, ist bekannt. Dass sie diese Steuergelder nicht immer vernünftig verwendet, leider auch. Ein Ärgernis aber ist es, wenn die EU-Subventionen mehr schaden als nützen. 50 Abgeordnete aus 4 Fraktionen des Europaparlaments haben heute gegen Finanzhilfen für Rohstoffminen in Afrika protestiert. Wie und warum, weiß Theresa Hübner.
Als Beispiel nennen die Abgeordneten den Fall der Unternehmensgruppe Glencore. Sie handelt weltweit sehr erfolgreich mit Rohstoffen, baut in Sambia beispielsweise Kupfer ab. Die Abgeordneten kritisieren, dass Glencore von der Europäischen Investitionsbank EIB Kredite in Höhe von 48 Millionen Euro erhalten hat. Die Kredite, die die EIB eigentlich als eine Form der Entwicklungshilfe vergibt, bewirkten jedoch genau das Gegenteil. Die Arbeiter an der Kupfermine in Sambia werden äußerst schlecht bezahlt und der Kupferabbau verschmutze die Umwelt, so die Abgeordneten. Zudem zahle die Unternehmensgruppe keine Steuern in Sambia. Die Unterzeichner des offenen Briefes halten die Kontrollen der EIB für ungenügend. Sie fordern, die Kreditvergabe der Europäischen Investitionsbank an fragwürdige Rohstoffprojekte so lange auszusetzen, bis wirksame Kontrollen gefunden seien, um Vorgänge wie in Sambia zu verhindern. Die Gelder sollen erst dann wieder gezahlt werden, wenn in den jeweiligen Ländern der Arbeits- und Umweltschutz verbessert wurde.
Mit plakativen Ankündigungen lässt sich locker Werbung machen, solange niemand das Kleingedruckte liest. Das gilt im Gebrauchtwagenhandel wie auch in der Politik. Die spektakuläre Kehrtwende der Koalition in der Atomfrage kam sicher gut an, doch über die dadurch verursachten Kollateralschäden redet man weniger gern. Die Ausnahme ist unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte.
In Berlin brodelt es in Sachen Atomkonsens. In der Gerüchteküche, in der Union und bei der Opposition sowieso. Neueste Variante, die Bundesregierung plane, heißt es, aus Koalitionskreisen auf die eben erst eingeführte Brennelementesteuer zu verzichten und die 4 großen Stromkonzerne bei einem vorzeitigen Atomausstieg und verkürzten Laufzeiten von Klagen abzuhalten. Der Sprecher von Finanzminister Schäuble mit einer Art Dementi.
Die Steuer ist da. Sie soll die Einnahmen generieren, die dazu auch genutzt werden, den Haushalt zu sanieren. Und das ist die Sachlage im Augenblick. Da gibt es keine Entscheidungen.
Betonung auf im Augenblick. SPD-Fraktionschef Steinmeier jedenfalls sagt resignierend, eine erneute Vollbremsung, diesmal in Sachen Brennelementesteuer, sähe dieser Regierung ähnlich.
Kehrtwenden am laufenden Band. Wenn die Regierung jetzt tatsächlich die Brennelementesteuer wieder streichen will, ist das nur ein Hinweis darauf, dass sie den nächsten Deal mit der Energiewirtschaft vorbereitet. Dafür habe ich kein Verständnis.
Bis zu 2,3 Milliarden Euro pro Jahr hätte diese Steuer ursprünglich bringen sollen. Finanzminister Schäuble hat sie fest in seinem Sparpaket verplant. Die Regierung hatte lange erklärt, die Steuer sollte auch zur Sanierung der Asse verwendet werden und würde unabhängig von der beschlossenen Laufzeitverlängerung erhoben. Jetzt ist offenbar wieder alles anders. Die SPD jedenfalls legt sich quer. Fraktionsgeschäftsführer Oppermann sagt, Merkel bemühe sich nicht um einen Konsens. Seine Partei jedenfalls habe 6 Bedingungen für die Kooperation mit der Bundesregierung.
Dazu gehört auf jeden Fall die Abschaltung der 8 Altmeiler, der Ausstieg bis spätestens 2020, verschärfte Sicherheitsstandards für die verbleibenden Kraftwerke. Wir wollen eine ergebnisoffene Endlagersuche und nicht zuletzt muss es bei der Brennelementesteuer bleiben.
Da war sie dann schon wieder, die Brennelementesteuer. Quasi zeitgleich saßen in Berlin am Vormittag die Spitzen der größten Umweltverbände zusammen, um der Kanzlerin vor dem geplanten Koalitionsausschuss am Sonntagabend im Kanzleramt nochmal die Position der Atomkraftgegner zu erklären.
Wir brauchen klare Abschaltdaten und wir dürfen keine Revisionsklausel in der neuen Atomnovelle haben,
sagt Brigitte Behrens von Greenpeace Deutschland. Jochen Stey, Sprecher der Bürgerinitiative Ausgestrahlt, kündigte an, Pfingsten werde das Kraftwerk Brockdorf belagert. Sollte einer der 7 Altmeiler wieder ans Netz gehen, werde auch diese Anlage blockiert. Und weil derzeit in Sachen Energiewende alles auf einmal zu passieren scheint, verkündete heute der für Energie zuständige EU-Kommissar Oettinger in Brüssel, dass man sich geeinigt habe, alle 140 Kernkraftwerke innerhalb der EU ab Juni einem einheitlichen Stresstest unterziehen zu wollen. Naturkatastrophen, menschliches Versagen, Flugzeugabstürze, alles solle dabei geprüft werden. Lediglich gezielte Terroranschläge blieben außen vor. Wermutstropfen, Konsequenzen aus dem EU-Stresstest bleiben in nationaler Verantwortung.
Georg Schwarte aus Berlin. Mehrere tausend Demonstranten haben am Vormittag in Salzgitter gegen die Sparpläne des Bahntechnikherstellers Alstom protestiert. Der französische Mutterkonzern will in seinem Werk in Niedersachsen mindestens 700 unbefristete Stellen streichen und den Bahnrohbau nach Polen verlagern. Wer übrig bleibt, soll künftig länger arbeiten und weniger Geld dafür bekommen. Betriebsrat und Gewerkschaft befürchten, dass durch den Einsatz von Zeitarbeitskräften insgesamt die Hälfte der rund 2700 Jobs wegfallen könnte. Seit Monaten wird verhandelt. Jetzt gingen die Betroffenen auf die Straße. Andreas Mier war dabei.
Neben Alstom-Beschäftigten aus ganz Deutschland waren auch Mitarbeiter umliegender Industriebetriebe dabei. Von Volkswagen, MAN, Bosch und Stahlkocher von der Salzgitter AG. Die IG Metall schätzte die Zahl der Demonstranten auf mehr als 5000. Sie bekamen Unterstützung aus der Landes- und Bundespolitik. Außer den Spitzen aller Landtagsfraktionen kamen auch SPD-Parteichef Sigmar Gabriel und Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister zu der Kundgebung.
Hinter diesen 700 Beschäftigten stehen 700 Familien. Und ich finde die Art und Weise, wie hier seit Monaten mit den Leuten umgegangen wird, nicht in Ordnung. Und ich bin nicht bereit, die Verlagerung des Rohbaus nach Polen zu akzeptieren. Ich verstehe so viele Entscheidungen der französischen Konzernführung schlicht und ergreifend nicht. Und nicht nur ich verstehe sie nicht, sie treffen hier ja keinen, der die versteht. Es ist nicht nachvollziehbar und es ist auch nicht hinnehmbar. Und deshalb bin ich auch so sauer.
Zurzeit seien die Auftragsbücher übervoll. Laut Betriebsrat gibt es bereits Lieferverzögerungen von bis zu 10 Wochen. Und die Behauptung der Alstom-Führung der Schienenfahrzeugbranche stehe im nächsten Jahr eine Auftragsflaute bevor, sei schlichtweg falsch, sagt der Verhandlungsführer der Arbeitnehmer Horst Ludewig.
Inzwischen sagt selbst der Vertrieb, bis 2017 ist der Betrieb voll ausgelastet. Deswegen sagen wir, es darf über die Arbeitsplätze überhaupt nicht geredet werden. Wir sind bereit, über Kostenthemen zu reden, aber gleichzeitig verbunden mit einer Sicherheit für die Arbeitsplätze.
Kostenprobleme hat das Alstom-Werk in Salzgitter zweifellos. Im vergangenen Jahr sind nach NDR-Informationen Verluste von fast 70 Millionen Euro aufgelaufen. Nach Ansicht von IG Metall-Bezirkschef Hartmut Meine sind dafür aber vor allem Fehlentscheidungen des Managements verantwortlich, die zu hohen Strafzahlungen führten.
Das sind ganz hohe Zahlungen für Gewährleistungen, also Garantiezahlungen, darauf zurückzuführen, dass das Management in Paris billiges Material aus Osteuropa eingekauft hat und dadurch die Fahrzeuge nicht da waren. Und nun muss das hinterher repariert werden. Man kann nicht Züge hier bauen und die Entscheidungen werden in Paris getroffen.
Die Arbeitnehmerseite hat zahlreiche Vorschläge zur Sanierung des Standorts gemacht und sei auch zu Einbußen bereit. Darauf müsse die Konzernführung endlich ernsthaft eingehen, betont SPD-Chef Gabriel, in dessen Bundestagswahlkreis Salzgitter liegt.
Niemand bezweifelt, dass sich hier Dinge ändern müssen. Und die am meisten seit Jahren dafür kämpfen, sind die Arbeitnehmer und die Gewerkschaften, dass sich das ändert. Bloß die Führung in Paris tut nichts und glaubt, dass per Order de Mufti aus Paris alles entschieden werden kann. Und die Politik muss ein klares Signal an das Unternehmen in Paris schicken und sagen, wer in Deutschland mit Steuergeldern Aufträge haben will, der muss auch sich darum kümmern, dass in Deutschland Arbeitsplätze erhalten bleiben.
Die Verhandlungen wurden nach Ende der Kundgebung fortgesetzt. Von der Alstom-Geschäftsführung hieß es lapidar, die Tür für Kompromisse sei offen unter der Voraussetzung, dass der Standort wieder profitabel werde.
Andreas Mier aus Salzgitter. Flugreisende haben schon wieder das Schlimmste befürchtet. Wochenlange Turbulenzen im Luftverkehr durch Ascheregen aus einem unaussprechlichen Vulkan auf Island. Aber diesmal scheint alles glimpflich abzugehen. Der böse Berg hat nicht nur einen schlichteren Namen, sondern auch ein Einsehen und macht nur noch Dampf, berichtet Albrecht Breitschuh.
Eine Gruppe isländischer Reiseführer hatte sich gestern auf den Weg zum Grímsvötn gemacht und die Nacht in Vulkannähe verbracht. Sie hätten gut geschlafen, berichtete Aspar Jonsson gegenüber dem isländischen Rundfunk. Von vulkanischer Aktivität hätte man kaum noch etwas bemerkt. Was wir gesehen haben, war in erster Linie viel Dampf. Riesige Dampfwolken traten aus, aber viel mehr war es nicht. Wir konnten weder Lava sehen noch Asche. Natürlich abgesehen von dem, was um den Krater herum war. Beobachtungen, die sich mit denen der Wissenschaftler decken, die seit Tagen in ihren Propellerflugzeugen um den Vulkan kreisen. Vidar Reynisson, Chef des isländischen Zivilschutzes, sagte, der Regen in der Vulkanzone sei ein Geschenk des Himmels gewesen. Die Situation dort ist besser, als man noch vor ein paar Tagen hätte erhoffen dürfen. Die Aktivität des Grímsvötn nimmt mit jeder Stunde ab, aber für uns ist die Arbeit damit noch nicht getan. Am wichtigsten ist jetzt, den Bauern zu helfen, dass sie zu ihren Tieren kommen. Die Höfe wieder in einen guten Zustand zu bringen, ist auf unserer Prioritätenliste an zweiter Stelle. Auf der Prioritätenliste außerhalb Islands stand die Normalisierung des Flugverkehrs ganz oben. Mehrere hundert Flüge mussten heute wegen der Aschewolke abgesagt werden, allein 270 davon in Hamburg und Bremen, wo ab Mittag der Betrieb wieder aufgenommen wurde. Über Berlin war der Luftraum zwischen 11 und 14 Uhr gesperrt. Auch in Großbritannien entspannte sich die Lage heute wieder, dort waren insgesamt 500 Flüge annulliert worden. Verglichen mit den europaweit 29.000 Starts und Landungen insgesamt sei aber nur ein minimaler Teil des Flugverkehrs betroffen gewesen, so die Europäische Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol. Am Morgen hatten Geophysiker mitgeteilt, der Grímsvötn stoße kaum noch vulkanisches Material aus, etwa 100 Tonnen pro Sekunde. Zum Vergleich, am Sonntag, als der Ausbruch seinen Höhepunkt erreicht hatte, waren es 10.000 bis 20.000 Tonnen Asche, Lava oder Gase pro Sekunde, die der Vulkan ausstieß. Islands Premierministerin Jóhanna Sigurðardóttir sagte heute erleichtert, das Schlimmste sei nun vorbei. Jetzt könnten die Aufräumarbeiten beginnen.
Tief im Westen geht es heute um alles. Schafft Bochum den Aufstieg in die erste Bundesliga oder kann Mönchengladbach seinen Platz dort verteidigen? Anne van Eickels tut das, was Fußballer auch gern tun. Sie blickt nach vorn.
Friedhelm Funkel ist ein echter Aufstiegsexperte. In seiner Trainerkarriere hat der 57-Jährige schon fünfmal den Aufstieg in die erste Liga geschafft. Heute steht der Bochumer Coach allerdings vor seiner schwierigsten Mission. Nach dem 0:1 im Relegationshinspiel in Mönchengladbach geht der Zweitligist als Außenseiter ins Rückspiel. Aber
die Mannschaft weiß, worum es geht. Die Mannschaft weiß, dass sie hier dieses Spiel gewinnen muss, um eben im nächsten Jahr unseren großen Traum halt wieder in die Bundesliga aufzusteigen, zu verwirklichen. Dafür werden sie alles tun.
Die Aufstiegschancen für seinen VfL sieht Funkel bei 40:60. Sein Gladbacher Trainerkollege Lucien Favre nimmt die Favoritenrolle nicht an, trotz des Last-Second-Erfolgs im Hinspiel.
Wir haben noch nichts. Wir wissen, mit 1-0, alles ist noch möglich. Es wird schwer, da bin ich überzeugt. Das meint, wir müssen eine Top-Leistung bringen.
Schon ein Tor reicht den Bochumern, um das Hinspielergebnis auszugleichen. Sollten die Gladbacher einmal treffen, müsste der VfL wegen der Auswärtstorregel allerdings schon 3 Treffer erzielen.
Anpfiff um 20:30 Uhr, zu sehen live im Ersten. Einen guten Abend wünscht Ihnen Jürgen Hanefeld.